Ja, hallo und herzlich willkommen, ne? Auch an alle vielleicht neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu diesem Medienprodukt gefunden haben und ich freue mich auch, dich wieder begrüßen zu dürfen, lieber Björn Stritzel. Ja, herzlich willkommen zum ersten Mal im neuen Jahr, das letzte Mal im Oktober zu dem traurigen Anlass, zweiter Jahrestag des größten antisemitischen Massakers seit der Shoah. Genau, und diesmal beschäftigen wir uns passend, weil es geht gerade ziemlich ab in Syrien und der momentan Interimspräsident Al-Jolani sollte jetzt eigentlich auch vorgestern in Deutschland sein, hat seinen Besuch kurzfristig abgesagt. Und das kann man gut zum Anlass nehmen, um uns mal wieder mit der Entwicklung in Syrien zu besprechen. Den Iran hatte ich gerade, hatte ich gerade eine Folge gemacht mit dem Lukas Savary von der Redaktion Casablanca. Und ja, jetzt ist Syrien dran und da unterhalte ich mich immer gerne mit dir, weil du als jemand, der auch schon oft vor Ort war und jetzt auch gerade wieder vor kurzem vor Ort war, einen ziemlich guten Einblick in diese sehr komplexe Gemengelage hast in Syrien und generell im Nahen Osten. Du warst im Dezember da gerade erst, ne?
Genau. Und war dort auch im Norden des Landes, also in Idlib und auch in Aleppo, an der Buda an der Grenze zu den zwei Stadtteilen, wo sozusagen der Ausgangspunkt der aktuellen Auseinandersetzung liegt. Ich weiß nicht, da können wir gleich ein bisschen vielleicht noch näher drauf eingehen.
Ja, können wir gerne machen. Also wir hatten uns das letzte Mal über Syrien unterhalten im Sommer, glaube ich, letztes Jahr. Und ich habe mich vor kurzem auch mit einem arabischen Israeli kurz unterhalten. Druse ist er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und er sagte, Al-Jolani ist alles Takia. So, also man darf dem Typen in keiner Weise über den Weg trauen. Ich höre da halt immer sehr viel. So, du hast eine andere Auffassung zu Al-Jolani. Ich bin tendenziell immer skeptisch bei Revolutionen im Nahen Osten. Al-Jolani, die Vergangenheit ist allgemein bekannt. So, aber ich glaube, bei dem Thema gerade Syrien, also diese ultrakomplexen Vorgänge werden gerne ziemlich runtergebrochen auf, ja, damit es irgendwie ins ideologische Raster passt. Und der Al-Jolani bricht aus, ein bisschen aus, obwohl er eigentlich schon, also es ist ja, glaube ich, keine Frage, dass er ein Islamist ist. Aber ich habe auch mal gesagt, jeder Islamist in Syrien oder generell im Nahen Osten, der nicht offen im Krieg mit Israel ist oder jede Regierung, egal was von der auch zu halten ist, meistens nicht so viel, aber die nicht offen im Krieg mit Israel sind und nicht irgendwie die Abschlachtung aller Juden und die Unterstützung der Hamas auf die Fahne schreiben, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist ja schon mal besser als das, was das iranische Mullah-Regime macht, was hoffentlich endlich bald gestürzt werden wird, auch wenn es momentan wieder nach aussieht, als würde der Aufständige schon werden. Dementsprechend, lass uns das ein bisschen dran anknüpfen. Wir müssen jetzt nicht alles, was seit dem Sommer, seit unserem letzten Gespräch zu Syrien passiert ist, müssen wir jetzt nicht alles rekapitulieren, aber wir fangen zum Beispiel vielleicht einmal an mit der Gemengelage, die du jetzt im Dezember vorgefunden hast und arbeiten uns dann so schrittweise vor zu dem, was jetzt gerade abgeht. So, also da, wie gesagt, die Schlagzeilen überschlagen sich ja gerade wieder.
Ja, ist schon wieder viel passiert seitdem, ne? Ja. Also nur ganz kurz noch zu der Einschätzung, ja, also ich traue dem auch nicht, sondern also ein Vertrauen, ja, so heißt, dass man da Leuten dann halt erstmal auch einen Vertrauensvorschuss gibt und denen abnimmt, was sie als nächstes tun würden, dass man da viel Hoffnung reinsteckt und so weiter, sondern ich finde halt nur, dass man immer einen Realitätsabgleich haben sollte mit dem, was sie erzählen und dem, was sie dann umsetzen. Und das sehe ich bei der aktuellen syrischen Regierung und auch bei dem Präsidenten, dass das schon in eine tendenziell eher positive Richtung geht. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Auseinandersetzungen, die es da gibt, aber du hast ja vorhin mit den Drusen, hast ja gesagt, ein bisschen mit Drusen gesprochen, dass wahrscheinlich nach den Auseinandersetzungen, die es da jetzt aktuell gibt, im Norden des Landes, ist das natürlich der größte Krisenherd sozusagen. Wie der sich lösen, wie das gelöst wird, gab ja jetzt einige Treffen nochmal unter Vermittlung der USA, das israelische Team, das syrische Team und das amerikanische Team getroffen haben und sich auf so eine gemeinsame Vermittlungsstelle eingerichtet, eine gemeinsame Vermittlungsstelle geeinigt haben, die dann da erstmal sozusagen militärischen Auseinandersetzungen, wobei die ja relativ einseitig, also man kann ja nicht so von militärischen Auseinandersetzungen sagen, im Wesentlichen sind das israelische Luftangriffe, neben einigen israelischen Ground Incursions, die es da immer wieder gibt, aber die sozusagen da wie so eine Art Deconfliction bewerkstelligen sollen. Ob das so anhält, ob das so passt. Die syrische Seite hat gesagt, Frieden gibt es nur erstmal, wenn, also sozusagen normale Beziehungen, erstmal, wenn man sich wieder auf die Waffenstillstandslinie von 1974, also nach dem Yom Kippur-Krieg, wenn die Israelis bis dahin zurückgezogen haben. Darauf besteht die syrische Seite. Die israelische Seite sagt, nee, das brauchen wir, um sozusagen sicher zu sein, um das da monitoren zu können. Mhm. Ich war da auch, als ich jetzt dort war, da an der Grenze. Im Wesentlichen sind das halt natürlich ein paar Dörfer, die von den Israelis da kontrolliert werden. Das ist jetzt keine, ist jetzt nicht groß, aber es ist irgendwie eine seltsame Stimmung und auch irgendwie bizarre Erscheinungen dann, wenn man da zum Beispiel sieht, dass da, also es war kein drusisches Dorf, sondern ein arabisches Dorf, und die hatten dann am Wegesrand, also an der großen Zufahrtsstraße zu ihrem Ort, mit Steinen so einen großen Davidstern dann da irgendwie hingelegt, wahrscheinlich um zu den antizipierten Luftangriffen zuvorzukommen und zu zeigen, dass sie hier, dass es da nichts zu bombardieren gibt oder so. Also da gibt es keine große Mobilisierung auf der syrischen Seite. Ne? Also zum einen, weil die natürlich ohnehin nicht die militärischen Kapazitäten hätten, um da halt ernsthaft den Israelis was entgegenzusetzen. Ja. Zum anderen aber auch, weil die halt auch andere Schwerpunkte haben momentan. Also die Einigung des Landes und dieses tatsächlich von 14 Jahren Krieg verwüsteten Landes, das bindet Kapazitäten ganz woanders. Also da haben die halt wenig Kapazitäten und wenig Interesse, sich dann da für ein paar Dörfer auf dem Golan da in den nächsten Krieg zu stürzen. Hm. Und interessanterweise ist es halt auch so, dass sie natürlich dann, wenn sie sozusagen ihre Softpower angeht, also die haben halt, die lobbyen halt die ganze Zeit mit syrisch-amerikanischen Juden, die dann halt, jetzt haben wir, glaube ich, in anderen Folgen auch schon angesprochen, die da immer mehrfach zu Besuch kommen. Da ist die Synagoge halt, die große Synagoge in Joba, in Damaskus, die dann wieder aufgebaut werden soll. Mhm. Ich hätte auch mit die Synagoge auch angucken, die war verschlossen. Und bin dann da durch das Viertel gegangen und habe ein bisschen rumgefragt zu den Anwohnern, wem muss ich denn reden, damit ich da mir mal die Synagoge angucken kann. Mhm. Dann habe ich gemeint, ja, hier mit Bachur und so, da musst du weitergucken, dass der hat den Schlüssel. Ja, und wo wohnt der? Weiß ich nicht, muss mal Mohammed fragen, der fällt Nachbar. So in den nächsten Shop gegangen, so, ne? Und alle, ah ja, der wohnt da. Und bis ich es dann halt irgendwann geschafft hatte, zu dessen Haus zu kommen. Und dann stellt sich auch heraus, dass er tatsächlich, also den sie da meinten, dieser Bachur, der ist auch syrischer Jude und einer der letzten syrischen Juden, die da noch wohnten. Bin auch gleich auf einen Kaffee eingeladen, war sehr nett und hat dann halt auch gleich erklärt, dass er eine auch große Hoffnung hat, dass die jüdische Gemeinde da jetzt wieder, so ein Revival erlebt und dass selbstverständlich er der Anführer der syrischen Community dann werden sollte und nicht diese Leute, die da aus Amerika, die syrisch-amerikanischen Juden, da also auch sich gleich sehr, sehr eindeutig über die geäußert. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ne, wie es ihm hier so geht unter den neuen Machthabern. Und er meinte, ne, absolut sicher. Und er hat auch Verwandte, die in Israel leben, und er hofft auch, dass die auch ihn bald besuchen können. Mhm. Und er meinte, wenn er sich hier nicht sicher fühlen würde, dann wäre er auch schon weg. Also der hat auch hat auch die Möglichkeit, da irgendwie in die USA zu gehen, aber bleibt da wohnen in seinem Haus, da neben der Synagoge. Mhm. Also war da sehr offen. Der ist, wie gesagt, jeder kennt ihn da in seinem Viertel. Er meinte auch, er sei sehr beliebt. Und ja, also das hat dann auch immer den Sicherheitskräften, erzählte er, vorgeschlagen, wegen der Auseinandersetzung mit Israel, die sollten einfach ihn mitnehmen und an die Grenze fahren, und behauptete, dann tun euch die Israelis nichts. Ne? Ich spreche in Hebräisch, da macht keiner was. Aber da haben sich uns drauf eingelassen. Die nehmen ihn nicht mit an die Grenze, genau.
Ja.
Wo ist da die Gemengelage, zumindest da im Süden? Was jetzt den Norden angeht, ich habe gerade schon angesprochen, Aleppo, was sozusagen der Ausgangspunkt des aktuellen Konflikts oder der aktuellen Auseinandersetzung da im Norden war. Da war ich auch an der Grenze dieser Stadtteile, der Ashrafia und Sheikh Mahsud. Das sind zwei Stadtteile im Norden Aleppos. Also Aleppo ist die zweit- beziehungsweise wahrscheinlich jetzt sogar bevölkerungsreichste Stadt in Syrien. Und dort gibt es zwei Stadtteile im Norden dieser Stadt, die mehrheitlich von Kurden bewohnt sind. Und in diesen beiden Stadtteilen haben sich kurdische Milizen verschanzt seit Ausbruch des Aufstands gegen Assad. Mhm. Also haben dort Waffenlager angelegt, haben dort Tunnelanlagen, Befestigungen errichtet und so weiter. Und diese beiden Stadtteile waren ein zentrales Element bei der Assad-Regime-Offensive, die ab 2016 dann die Kontrolle über Aleppo zurückgewonnen hat. Denn damals hat das Regime mit diesen kurdischen Milizen in Sheikh Massoud sich koordiniert und hat quasi den Belagerungsring um die von der Opposition gehaltenen Stadtteile in Aleppo geschlossen. Sheikh Massoud liegt an einer wichtigen Zubringerstraße. Das war damals die einzige große Straße, über die die oppositionellen Kräfte sozusagen aus dem Norden, aus der Türkei heraus versorgt werden konnten.
Also im türkischen Bürgerkrieg meinst du noch?
Genau.
Also die oppositionellen Kräfte, muss man auch mal sagen, wenn ich das halt höre, der sich jetzt nicht so wahnsinnig gut damit auskennt, denke ich sofort natürlich an den IS.
Also das war nicht der IS. Also der IS hatte in Aleppo nicht Fuß fassen können, weil damals hat die FSA, also sozusagen, grob sagt, ein Bündnis verschiedener syrischer Rebellengruppen, die haben damals den IS aus Aleppo, also sowohl aus der Provinz Aleppo, nicht komplett vertreiben können aus der Provinz Aleppo. Da ist im Osten der Provinz, hat der IS sie vertrieben, aber dann gibt es eine Grenze sozusagen ab der Stadt Aleppo, ab der Metropole Aleppo, wo der IS nicht eindringen konnte, wo sozusagen was man so unter dem Banner FSA subsumieren kann, wo diese Gruppen es geschafft haben, da die Frontlinie gegen den IS zu halten. Das verläuft dann noch ein bisschen nördlicher bis diese Grenze damals bis zur türkischen Grenze gegenüber dem IS, dann Mara und so weiter, diese kleineren Orte bis Alsace hoch. Und die syrische Opposition, die FSA, die hatten damals ein bisschen knapp die Hälfte der Stadt Aleppo gehalten, im Osten vor allem. Und die Regimeoffensive, die damals dann ab 2016 in vollem Gang war, mit Unterstützung vor allem iranischer Milizen, vor allem mit Unterstützung der Hisbollah und dann aber eben auch mit Unterstützung der russischen Luftwaffe, die hat es dann geschafft, die sukzessive einzuschließen in Aleppo, die syrischen Oppositionsgruppen. Und um diesen Belagerungsring, um diese Oppositionskräfte aber komplett zu schließen, waren diese zwei Stadtviertel, oder vor allem ein Stadtviertel, Sheikh Massoud, ausgesprochen wichtig, weil damit eben dann die eine Zufahrtsstraße, die eine Verbindung in die Türkei sozusagen unterbrochen werden konnte, mit denen die Opposition versorgt wurde mit Waffen und dergleichen. Insofern waren diese beiden Stadtviertel, in denen kurdische Milizen waren, die dann zwar auch als STF gelabelt wurden, immer schon, aber spätestens seit dieser Zeit angesehen eigentlich als Teil des Regimes, also als Teil des Assad-Regimes.
Ja.
Und das hat natürlich auch in den Folgejahren für Spannungen gesorgt, zumal eben nach dem Sturz des Assad-Regimes am 8. Dezember 2024, als sozusagen dann das Regime sich komplett aus Aleppo zurückgezogen ist, sind die Einheiten dann von HTS und auch von anderen syrischen Rebellengruppen dann, die dann ab dann sozusagen die reguläre Regierung stellten und die regulären Regierungstruppen, sind nicht in diese beiden Stadtviertel rein und haben die halt erstmal nicht angetastet gelassen, auch in den Folgemonaten, sondern hat halt erstmal versucht, so eine Lösung zu finden, mit denen, dass sie halt ihre Waffen niederlegen, dass sie sich sozusagen, eingegliedert werden, unter die zentrale Regierungsgewalt. Und das haben die verweigert. Mhm. Und dann hatte man die Situation, die jetzt, als ich noch da war, war es eben auch so, dass man da halt diese Stadtviertel nicht wirklich betreten konnte, sondern dass da halt immer rausgeschossen wurde. Also die haben dann halt Scharfschützen postiert gehabt und haben dann halt auch manchmal auch mit Mörsern geschossen, wenn sie halt gesehen haben, dass da auf der Nachbarstraße halt irgendwie Polizeiautos waren, dann wurden diese Polizeiautos unter Feuer genommen. Und es war eigentlich absehbar, dass die Zentralregierung das natürlich nicht zulassen, dass sozusagen ein größerer Teil, zwei Stadtteile der wahrscheinlich bevölkerungsreichsten Metropole Syriens nicht unter Regierungskontrolle stehen, sondern halt unter Kontrolle dieser Milizen, die dann halt da immer irgendwie mit Scharfschützen irgendwie rausschießen. Es gab dann mehrfach Verhandlungen darüber. Auch Anfang dieses Jahres gab es zuletzt nochmal Verhandlungen, die sind dann aber relativ schnell zusammengebrochen. Weil man sich nicht darauf einigen konnte, wer da eigentlich sozusagen das Oberkommando hat über diese Truppen. die dort sind. Nominell gehörten diese Truppen in Sheikh Massoud, gehörten die zur SDF.
Genau, die Syrian Democratic Forces.
Ne? Syrian Democratic Forces, muss man zusagen, genau, das ist ab Ende 2015 herausgebildetes Bündnis, das eigentlich unter Führung der USA aus der Taufe gehoben wurde, speziell im Kampf gegen den IS in Nordostsyrien und waren deren Kern im Prinzip die YPG, also der bewaffnete Flügel der PYD, der syrischen Ablegers der PKK war. Das heißt, das war so eine Art Rebranding, dass man eigentlich dem syrischen PKK-Ableger verpasst hat seitens der USA, um zum einen aus rechtlichen Gründen, weil die natürlich auch noch als Terrorgruppe gelistet sind und man die ja trotzdem unterstützen wollte. Und zum anderen, um die Türkei, auch wenn die das nie abgenommen haben, nicht damit zu verärgern, dass man sagt, man unterstützt jetzt direkt die PKK in Syrien. Das heißt, dann wurde da diese SDF aus der Taufe gehoben. Einige arabische FSA-Gruppen hatten sich der auch angeschlossen, aber es war immer klar, und das hat sich jetzt eben nochmal in aller Deutlichkeit gezeigt in den letzten 48 Stunden, dass der Kern, dass die eigentliche Streitmacht dieser SDF aus der YPG besteht, also aus dem bewaffneten Arm des syrischen Ablegers der PKK. Und diese SDF, die hat den Kampf gegen den IS eben in Nordostsyrien geführt, also alles, was so östlich des Euphrats ist da in Syrien, hat dann da auch unter teils großen Verlusten den IS vertrieben aus seinen vorherigen Bevölkerungszentren, die er unter Kontrolle gebracht hatte, da also Deresor und Araka und bis halt runter dann da an die irakische Grenze. Und gleichzeitig hat sie aber, weil es eben dieses Rebranding gab, haben sie auch die kurdischen Milizen, die es da in Aleppo gibt, die sozusagen da gab es keine regionale Verbindung zu den SDF-Kräften in Nordostsyrien. Die wurden dann aber einfach von der SDF-Führung eben auch als SDF gebrandet, sozusagen. Ja. Obwohl die da nie eine, da gab es keine tatsächliche Connection. Ne? Also das ist, die wurden auch nicht von den USA ausgebildet oder ausgerüstet, die dort waren, diese Milizen. Und insofern war auch klar, oder was heißt klar, aber es war absehbar, dass diese Verhandlungen sehr schwierig würden, weil eben das SDF-Oberkommando in Nordostsyrien wahrscheinlich gar nicht so sehr die Autorität hatte über diese Milizen, sondern viel eher die noch zu dem alten, oder nicht zu dem alten, sondern noch zu den aktuellen PKK-Militärkommandeuren, die in den irakischen Kandilbergen immer noch sitzen, dass darüber eher die Befehle erteilt wurden. Das hat auch jetzt die ganze Situation in Nordostsyrien wahrscheinlich so eskalieren lassen, weil der SDF-Oberkommandeur Maslum Abdi sich mehrfach mit Ahmad al-Shara, also mit früher al-Julani, ins Benehmen gesetzt hat und es mehrfach Verhandlungen gab, zuletzt dann auch immer wieder unter Führung des Sondergesandten Tom Barak, des amerikanischen Sondergesandten für Syrien, und ihm immer wieder Konditionen gestellt wurden, nach denen er sozusagen die sozusagen spezifiziert haben, wie eine Übergangsregierung, Übergangsverwaltung aussehen könnte für Nordostsyrien, dass also Teile der SDF oder dass die SDF eingegliedert wird in die reguläre syrische Armee, in die regulären syrischen Streitkräfte, dass er selber, Maslum Abdi, stellvertretender Verteidigungsminister wird für ganz Syrien sozusagen, und dass sie die Kontrolle behalten über die, was sie Kantone nennen, also über die mehrheitlich kurdisch besiedelten Orte. Also das ist anders, ein bisschen anders als in irakisch Kurdistan, sind das nicht so viele. Also es ist alles nicht so zusammenhängend. Das sind halt im Wesentlichen Kobane da an der türkischen Grenze. Das ist vor allem an der türkischen Grenze. Und dann ungefähr so 50-50, glaube ich, ist das in Hezekan auch. Da sind auch so 50% Araber, 50% Kurden. Die sind halt sehr verstreut. Die haben da nicht so ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet, wie das in irakisch Kurdistan ist. Diese Angebote wurden immer wieder abgelehnt von Maslum Abdi. Zuletzt hat er auch nochmal vor ein paar Tagen sich länger Zeit erbeten für Verhandlungen, woraufhin, wie ich gehört habe, der amerikanische Sondergesandte wohl ja, so einen halben Tobsuchtsanfall bekommen haben soll. Dem deutlich gemacht hat, dass die Zeit vorbei ist, in denen die USA die SDF unterstützen.
Mhm.
Die klar mit diesem Auftrag damals unter der Obama-Regierung, muss man sagen, und das, die, ja, die Weisheit dieser Entscheidung kann man auch heute noch irgendwie ein bisschen anzweifeln. Die SDF damals aus der Taufe gehoben wurden und der Zweck eben damals war, den IS zu besiegen, und diese Zeit ist vorbei. Also das haben die USA mal so ab die deutlich gemacht. Allerdings ist es eben so, dass diese ganze Gemengelage mit der SDF, was ich gerade erzählt habe, Muslim Abdi ist zwar auch ein hochrangiger PKK-Führer, aber in der Hierarchie dieser Gruppe steht er nicht ganz oben. Da gibt es andere, und es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass andere hochrangige PKK-Führer aus Kandil auch in den letzten Tagen nach Syrien eingesickert sind und da das Kommando geführt haben, also Bahus Erdal und so weiter, solche Leute, die also sozusagen in der PKK-Hierarchie über Muslim Abdi stehen.
Mhm.
Und da kommt es wieder zu einem Inner-PKK-Konflikt, die ein anderes Interesse haben, die kein Interesse daran haben, dass die SDF sich in den syrischen Nationalstaat integriert. Und zwar deshalb, weil sie ein Interesse an ihrer eigenen, damit würden sie ihre eigene Machtbasis sozusagen unterminieren. Diese
Autonomiebestrebung, so, das ist doch eigentlich das, wofür die PKK eigentlich jahrzehntelang gekämpft hat, oder?
Genau, und vor allem diese Autonomiebestrebungen, aber eben auf bewaffneten Wege zu erreichen. Und da gibt es momentan einen Machtkampf in der PKK, der sich halt zwischen diesen, also dieser andere Moakalian und ich meine Cemal Baik, wer da noch alles sozusagen in Kandil sitzt. Abdullah Öcalan hat ja vor einigen Monaten zur Niederlegung der Waffen aufgerufen. Ne?
Also genau, das war auch mein letzter Stand. Das PKK eigentlich nicht mehr nominell existiert eigentlich. Ne? Also
zumindest den bewaffneten Kampf sollten sie eigentlich aufgeben. So, das hat er dann aber aus dem Gefängnis heraus ausgerufen.
Mhm.
Und die PKK-Militärkommandeure, die da im Irak hocken, in den Bergen, die haben das nicht so ganz umgesetzt, und die haben jedes Interesse daran, dass das auch nicht so ganz umgesetzt wird.
Mhm.
Weil dann ist deren gesamte Machtbasis dahin. Dann ist, dann gibt es auch keinen Grund mehr in den Bergen da zu hocken.
Also ich kannte das ja, also mach noch
durch. Insofern ist das halt eben diese ganze Gemengelage, also dieser ganze inner-PKK-Konflikt hat da in gewissem Sinne, und nicht in gewissem Sinne, denn der spielt eine maßgebliche Rolle dabei, dass es in Syrien momentan, oder dass die SDF sozusagen sich nicht integriert hat in die Strukturen des syrischen Zentralstaates, so wie es halt seit einem Jahr verhandelt wird.
Ja, also die Idee so von Shulanis oder Sharas Zentralregierung ist ja alle vereint unter einer, ja, im zentralen Regierung, aber es soll trotzdem eine gewisse Autonomie geben für die verschiedenen Gruppen, also wie die Alawiten, Drusen, Kurden und so weiter. Ne, korrigiere mich, wenn das.
Also
aber das ist so eigentlich die Idee, ne?
Ja,
ich glaube,
so
aber ja.
Idee. Aber es gibt sozusagen für die Kurden, da hat er halt erstmal noch weiterreichende Zugeständnisse gemacht. Hat er dann, also nochmal kurz noch zu Aleppo zurück. Die haben dann halt diese Militäroperation gestartet vor 2 Wochen in Aleppo gegen diesen beiden Vierteln da in Ashrafia und in Sheikh Massoud. Und auch da ging dann natürlich sofort auch die Propaganda der PKK ganz groß los. Hier Völkermord, Genozid und so weiter. Und wo aber schon absehbar war für jeden, der sich das ein bisschen angeguckt hat, das ist kein Genozid, das da stattfindet. Ne? Das ist eine Militäroperation.
Mhm.
Da gibt's auch mal ein paar Tote, aber das waren insgesamt wahrscheinlich 30 oder so, die da halt gefallen sind. Da gab es nicht irgendwie weit dokumentiert Übergriffe oder sonst was. Die Zivilbevölkerung dieser beiden Viertel, also ungefähr 140.000 Menschen, die Mehrheit eben Kurden, die wurden dazu aufgefordert, von der syrischen Zentralregierung die beiden Viertel zu verlassen während dieser Kämpfe.
Mhm.
Und dem sind sie auch nachgekommen. Und zwar bemerkenswerterweise sind die dann nicht nach Osten gegangen, also über den Euphrat in die SDF gehaltenen Gebiete, sondern die sind in die von der syrischen Zentralregierung bereitgestellten Auffanglager gegangen.
Hm.
Was ja auch schon dafür spricht, dass der Großteil der kurdischen Bevölkerung dieser beiden Stadtteile nicht wirklich was mit diesen Milizen zu tun hatte oder jetzt nicht bereit war, für die da in den Tod zu gehen oder so weiter.
Hm.
Und dann war das im Prinzip nach drei Tagen, 72 Stunden ungefähr, war das auch vorbei. Da gab es, wie gesagt, dann ein paar Scharmützel, die sind da durch. Dann haben sie eine Einigung erzielt, dass die restlichen kurdischen Kämpfer, die sich da ergeben haben, wurden dann in Busse gesetzt und nach Osten abtransportiert sozusagen. Also denen wurde dann so freies Geleit gegeben. Und dann kamen nach 3 Tagen, konnten dann auch die Zivilisten aus ihren Stadtteilen dann wieder zurück. Und die syrische Zentralregierung hat da auch sehr großen Wert drauf gelegt. Und da immer wieder durchgefahren mit Lautsprecherwagen, denen erklärt hier, euer Besitz ist sicher, eure Häuser werden nicht angetastet und so weiter. Ne? Nachdem die Militäroperation zurück ist, dürft ihr sofort zurück. Und haben dann halt auch so mit der, in der Region manchmal ein bisschen üblichen Kitsch, dann da hat dann sich der Gouverneur dann von Aleppo dann da hingestellt, als sie dann zurückkamen, die Busse mit den Zivilbevölkerungen, hat dann da jedem eine Rose überreicht und so, die dann da zurückkamen. Und die kurdischen Brüder und Schwestern so wieder zurück begrüßt. Ne? Und also da war schon klar, sorry, das ist kein Genozid, der da stattfindet, entgegen der Propaganda, die da die da schon das erste Mal jetzt Fahrt aufgenommen hat. Und gleichzeitig hat sich da noch ein weiterer Konflikt nämlich insofern aufgetan, dass diese kurdischen Milizen relativ spektakuläre Luftangriffe geflogen haben mit Drohnen, die stark danach aussahen, dass sie iranischer Bauart sind. Also die syrische Zentralregierung hat da schon mehrfach drüber sich beschwert, dass sozusagen das iranische Regime die SDF oder beziehungsweise auch diese kurdischen Milizen da in Sheikh Massoud unterstützt hat mit Waffenlieferungen. Also darauf deuteten halt diese Aktivitäten von OWA mit so One-Way-Attack-Drohnen hin. Die haben da mit einer so einer Drohne, die schon ein bisschen größeren Sprengkopf getragen hat, in einem relativ spektakulären Angriff da das Gouverneursgebäude in Aleppo angegriffen, während da 2 Minister der Zentralregierung gerade waren und eine Pressekonferenz darüber abgehalten haben, wie die kurdische Bevölkerung da geschützt werden kann, halt gleichzeitig diese Milizen da eine Suicide-Drohne in dieses Gouverneursgebäude gejagt. Und auch in den Folgetagen wurden dann halt gab es immer wieder Angriffe mit iranischen Suicide-Drohnen durch diese Milizen. Also das hat halt schon auch nochmal zu einer enormen Verschärfung des Konflikts beigetragen, dass eben das iranische Regime sich ja relativ offen auf Seiten der SDF da positioniert. Also auch einige der irakischen Milizen haben jetzt ihre Unterstützung bekundet dann für die SDF da im Nachbarland. Insofern sieht man da halt auch nochmal Konfliktlinien. Wie gesagt, diese Militäroperation in Aleppo war dann halt nach 3 Tagen vorbei. Und dann hat sich das eben seit einigen Tagen verlagert weiter nach Osten. Es gab dann nochmal das Angebot der syrischen Zentralregierung, dass sozusagen die SDF sich eingliedert in die Strukturen des Zentralstaats, dass eben die Streitkräfte eingegliedert werden, dass Maslum Abdi da irgendeine Position im Verteidigungsministerium bekommt, stellvertretender Verteidigungsminister oder sowas. Und es wurde aber eben wieder abgelehnt. Und dann gab es den Vormarsch der syrischen Zentralregierung oder deren Sicherheitskräften in Richtung des Euphrat. Und noch bevor die aber dann noch bevor die sozusagen den Euphrat überquert haben, sind schon die arabischen Einheiten der SDF desertiert. Also die haben sich schon sofort von der SDF abgewendet, haben ihre Loyalität zur Zentralregierung erklärt und haben gemeinsam mit den Einwohnern in Raqqa und in Deir-Ez-Zor haben da sofort sozusagen dann die SDF-Fahnen eingeholt und die ganzen Öcalan-Poster, die da rumhängen. Und haben dann die Fahnen des neuen Syrien sozusagen gehisst. Wobei das war eben auch nochmal einer dieser Knackpunkte, als bei den Feierlichkeiten am 8. Dezember sozusagen im vergangenen Jahr, also ein Jahr Sturz des Assad-Regimes, die wurden überall groß begangen, außer in den Gebieten unter SDS-Herrschaft. Da wurde es den Bewohnern verboten, von der SDF das zu feiern. Und wenn Leute da auf die Straße gegangen sind und gejubelt haben über den Sturz des Assad-Regimes, wurden sie verhaftet. Das hat natürlich auch nochmal zu einem enormen Unmut geführt. Ne? Also das Problem ist, dass diese SDF-Herrschaft an sich teilweise auch durch die USA ermutigt ausgedehnt hat auf Gebiete, ja schon gesagt, wo die Kurden keine Mehrheit stellen, wo sie aber auch ausgesprochen unbeliebt waren durch Zwangsrekrutierung zum einen von Minderjährigen, also die haben dann halt sehr häufig Jugendliche genommen in ihre Ausbildungslager und den Eltern gesagt, so sorry, euer Kind ist weg jetzt, also so für immer, von dem höre ich jetzt verabschieden. Da gab es schon immer mal wieder kleinere Aufstände, deswegen zum anderen eben dann, weil überall diese Öcalan-Poster da rumhängen, das war ja halt auch häufig, das ist so dieses Rebranding, dieses SDF-Rebranding, das war wirklich was, was eigentlich nur durchgehalten wurde im Westen, in den Medien. Mhm. Vor Ort sah es halt immer anders aus. Also egal, in welchem Büro du da saßt, den SDF-Leuten, da hängen halt immer JPG-Flaggen und da hängen halt immer irgendwo ein Öcalan-Porträt, ne? Also an jeder Ecke. Mhm. Und diese, diese PKK-Ideologie, die kam da halt auch nicht überall gut an. Und ein weiterer wichtiger Grund, warum die da nicht so wirklich beliebt waren, war eben, dass die Regionen unter der SDS-Herrschaft auch selbst nach 2019, also sprich nach der militärischen Niederschlagung des IS, da enorm unterentwickelt, enorm arm waren. Obwohl gleichzeitig unter SDF-Kontrolle die meisten Ölquellen des Landes stehen. Also da, wo eigentlich der Reichtum des Al-Oma-Oilfield zum Beispiel, das ist die größte Ölförderanlage des Landes. Aber von diesem Geld, da ist halt nichts in diesen Regionen gelandet, sondern das ist halt alles in irgendwelche PKK-Kassen gewandert. Und insofern waren die da enorm unbeliebt. Hm. Und das hat eben auch dazu beigetragen, dass jetzt innerhalb wirklich, also da gab es nicht mal wirklich einen Feindkontakt sozusagen. Die sind halt in den arabischen Regionen hat sich die SDF halt einfach aufgelöst. Die paar kurdischen Soldaten innerhalb der SDF haben sich sofort weiter nach Osten abgesetzt, also nach Hasekar oder nach Kamischlo. Und in Raqqa und in Deresor wurden sofort die Flaggen eingeholt. Und da kam dann eben auch dazu, dass die SDF auch, wie gesagt, zum einen haben sie ihre Gebiete da deutlich überdehnt, also sie hatten gar nicht die Manpower, um diese Gebiete halt dauerhaft zu beherrschen, ohne US-Unterstützung. Hm. Und zum anderen eben, dass sie auch in der kurdischen Bevölkerung nicht einen hundertprozentigen Rückhalt haben. Also sie haben auch die PYD, die hat alle anderen kurdischen Parteien in Nordostsyrien, die sich eher mit der Zentralregierung und die auch zu Zeiten des Assad-Regimes auf Seiten der Opposition standen, also kurdischen National Council und so weiter, die wurden alle verboten. Weil die PKK die sozusagen alle als innerkurdische Konkurrenten angesehen haben.
Ich meine, gut, PKK, wer sich ein bisschen mit der Geschichte der PKK auskennt, weiß auch, dass es eine stalinistische Organisation halt ist. Egal, was Öcalan jetzt für seltsame, abstruse ideologische Abwandlungen legt, aber jeder weiß es, der sich mal unideologisch mit der PKK auseinandergesetzt hat, dass dort immer schon Abweichler aus den eigenen Reihen erschossen wurden, dass da auch mit Gewalt gegen Kritiker aus den eigenen Reihen vorgegangen wurde. Überrascht mich jetzt nicht.
Die kurdischen Parteien an Nordostsyrien, die haben da natürlich auch am meisten oder zu leiden gehabt. Also die wurden auch am stärksten verfolgt. Also tatsächlich noch mehr als irgendwie Araber, die sich dagegen aufgelehnt haben. Hm. Weil genau eben diese Mentalität da durchaus, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat.
Genau, aber es ist ja trotzdem, also wenn man das so, also es ist ja unbenommen, dass die Kurden, in dem Fall auch die SDF oder JPG oder wie auch immer sie sich dann gerade nennen. Es gibt übrigens auch einen sehr interessanten Spiegelartikel, der ist von gestern, welches Spiel die mächtigste Kurdenmiliz in Syrien treibt. Den kann ich auch empfehlen, weil das sehr, sehr interessant ist. Im Prinzip auch eigentlich das, was du auch sagst. Also wer es nochmal schriftlich haben will, verfolgt das, was du machst, deine Arbeit liest den Spiegelartikel, kann man ja beides machen. Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist also natürlich unbenommen, dass die Kurden einen sehr, sehr hohen Blutzoll vergossen haben im Kampf gegen den IS. Und es gibt ja auch das Problem mit diesen Knästen, wo halt noch Hunderte, wenn nicht Tausende von ehemaligen IS-Kämpfern, inklusive teilweise Angehörigen auch, drin sitzen. Und natürlich das, was wir jetzt, der letzte Stand war, den ich jetzt hatte, war, dass es wohl einen größeren Ausbruch aus dem Gefängnis gab von IS-Kämpfern. Darauf würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen was wissen, wie du das einschätzt. Und zweitens, bei dieser sehr verworrenen Gemengelage im Nahen Osten, dann ist natürlich klar, die Kurden stehen mir auch prinzipiell immer näher, obwohl man ja immer nicht von den Kurden sprechen kann, weil die Kurden sind im irakischen Kurdistan, sind die wieder anders als in Syrien. Es gibt israelfreundliche Kurden, es gibt israelfeindliche Kurden, es gibt Kurden, die halt mit Hamas, sich positiv auf die Hamas beziehen, es gibt Kurden, die auch also gegen jede islamistische Terrororganisation kämpfen, aber so das, was man so allgemein so in Westeuropa immer so hat, so auch das Bild, ist ja doch eher, natürlich sind die Verhältnisse, die unter kurdischer Herrschaft sind, lebensfreundlich als unter IS-Terrorherrschaft. So. Und man könnte ja auch so argumentieren, warum die Kurden, also diese kurdischen Milizen, das nicht aufgeben wollen, ihre Stadthalle ist, weil sie auch wissen, was da für Leute unter Sharas oder Al-Julanis Truppen da mit drin sind. Also das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche, das sind ja nicht alles irgendwie nette, freundliche Bartträger, die sagen, jetzt auf einmal wollen wir das Syrien-Zentralverwaltung mit Minderheitenrechten wie in Jugoslawien zur Zeit von Tito. Nee, ich glaube, da mischen auch ganz schön viele dschihadistische Söldnertruppen mit, die von Erdogan losgeschickt werden und zum Teil aber auch HTS sind ja, glaube ich, auch jetzt nicht so die Also es sind halt auch Scharia-Anhänger. Also das muss man ja auch sagen. Dementsprechend könnte man sich das noch so erklären. Ne? Also unabhängig davon, wie scheiße die PKK halt auch ist. Ne?
Also zum einen, wie gesagt, was du sagst, es sind eben nicht die Kurden. Es sind auch nicht nur im irakisch-Kurdistan die Kurden, sondern es sind auch in Syrien nicht nur die Kurden, sondern da ist es eben auch nur die PKK sozusagen, beziehungsweise deren andere Erscheinungsformen. Ne? Also es gibt auf der Regierungsseite genügend auch Kurden, die da halt in deren Einheiten kämpfen. Saladin-Bataillon und so weiter, die diese bewaffneten Formationen des Kurdish National Council und so weiter, die eben auf der anderen Seite stehen. Aber ja, natürlich ist es, also wow, keine Frage, dass es natürlich was, dass alles besser ist sozusagen, als dann die IS-Herrschaft zu haben. Das ist klar, das ist nichts, was da irgendwie erstrebenswert ist. Aber zum einen ist es so, dass die syrische Zentralregierung schon gezeigt hat, dass sie da jetzt nicht irgendwie Scharia-Gesetze umsetzt. Also du kannst ja irgendwie in Damaskus findest du überall Alkohol, wo du Alkohol trinken kannst. Selbst in Idlib habe ich irgendwie Frauen rumlaufen sehen ohne Kopftuch. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwie eine Scharia-Polizei rumläuft und da halt alles sozusagen enforced. Das heißt nicht, dass das halt überall dass die gerade unter der bewaffneten Kontrolle stehenden Einheiten, dass sie sich überall auch dementsprechend benehmen. Aber mittlerweile ist es so, du findest halt schon so die versuchen zumindest mit deutlich mehr Zurückhaltung vorzugehen, als das sozusagen als das noch vor einem Jahr der Fall war. Mit Zurückhaltung meine ich, dass sie versuchen, vor allem diese SNA-Milizen, also die früher unter Kontrolle oder auch jetzt noch unter teilweise Kontrolle der Türkei stehen, dass die eben möglichst wenig an dieser Offensive teilnehmen. Ganz verhindern lässt sich es nicht, einfach das aus Manpower-Gründen und aus logistischen Gründen, dass sie da sind. Aber das sind diejenigen, die auch am intensivsten sich ja immer über die letzten Jahre die Gefechte geliefert haben mit der SDF, also die ab 2019 diese Offensive, hat sie da bei Ain Issa damals, war damals auch dort, da haben die eben Ain Issa dieses, da gab es auch ein kleineres Gefängnis, wo IS-Leute drin saßen. Und auch damals war es schon immer die Frage, naja, was passiert denn jetzt dann eigentlich mit denen? Und dann teilweise dann eben auch welche fliehen konnten. Damals hat es sich allerdings nur um eine kleine dreistellige Anzahl von Leuten gehandelt. Inzwischen sind die Zahlen ein bisschen anders, ne? Also um die es da geht. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass das, was da momentan so verlautbart wird von der PKK-Seite, dass jetzt tausende IS-Dschihadisten aus den Gefängnissen ausgebrochen und frei sind, das glaube ich ist tatsächlich Propaganda. Mhm. Und zwar aus mehreren Gründen. Also zum einen haben die USA vor allem, was sozusagen die hochrangigen IS-Leute angeht, also die am wichtigsten sind, da haben die ein sehr gutes Auge drauf. Da ist man darf nicht vergessen, die USA sind da ja immer noch mit einigen hundert Soldaten vor Ort und die wissen, wo die Leute sind, die halt tatsächlich die wirklich wichtig sind. Die werden die nicht ohne Bewachung gelassen haben. Dazu kommt, dass die syrische Zentralregierung dann natürlich auch gleich Einheiten des Verteidigungsministeriums auch gleich so eine Taskforce aufgestellt hat, des Innenministeriums, also sprich so Leute, die dann halt eben die Gefängnisse übernehmen, was dann auch geschehen ist. Und das, was dann sozusagen jetzt immer verbreitet wird von, ja, dass da tausende Dschihadisten auf der Flucht sind oder dass da ein riesiger Ausbruch, das betrifft ja im Wesentlichen Al-Hawl. Also Al-Hawl ist eines von inzwischen nur noch zwei Wesen, also früher gab es mal drei, größeren Lagern, wo die weiblichen IS-Anhänger samt ihrer Kinder inhaftiert wurden. Das war am Anfang, kurz vor 2019, da war ich das erste Mal da, war das sehr klein, da gab es irgendwie 200-300 Leute, 200 Gefangene und es ist dann sukzessive angewachsen, in sehr kurzer Zeit angewachsen auf fast 50.000 Gefangene. Und es hat die kurdische Selbstverwaltung, also sprich da alles, was da so unter SDF-Kontrolle stand, auch am Anfang enorm überfordert. Also die Bedingungen die Lebensbedingungen da waren auch wirklich katastrophal. Da halt mit vielen deutschen IS-Frauen, die dort getroffen, samt ihren Kindern, da waren manche, die wirklich teilweise in einem lebensbedrohlichen Zustand waren und in einem Fall dann auch tatsächlich dann das Auswärtige Amt dann da den man da darauf hingewiesen hat, dann auch interveniert haben und dieses Kind dann da irgendwann rausgeholt haben, samt der Mutter. Mhm. Man spricht ja immer nur über deutsche Staatsbürger, ne? Und die Diskussion ging ja ewig lange darum, ob die Herkunftsländer verpflichtet sind, ihre gefangenen Staatsbürger dort zurückzunehmen. Und vor allem, also die Europäer und auch die Deutschen, also bei den Deutschen war dann immer so die Argumentation, ja, wir können das nicht, wir haben halt in Nordostsyrien, wir haben ja keine diplomatischen Beziehungen da zu den SDF und wir haben keine diplomatischen Beziehungen mehr zum Assad-Regime, deswegen dürfen wir da auch nicht hin und da irgendwie tätig werden und die Leute zurückholen.
Ja.
Was natürlich eine absolut faule Ausrede war, dafür nicht tätig zu werden, dass man sozusagen einerseits den SDF-Leuten dann die deutschen Dschihadisten überlässt und zum anderen natürlich auch, dass man da einfach auch so der Hilfsverpflichtung gegenüber den Kindern, also wir haben da wirklich immer allein bei den Deutschen über eine höhere dreistellige Anzahl an Kindern gesprochen, die dann da in diesen Lagern gelassen wurden unter katastrophalen Bedingungen und dann da von Krankheiten betroffen waren, die, ich weiß, in einem Fall auch und Zelt abgebrannt, also die haben da in provisorischen Zelten gelebt, die mit sehr primitiven Mitteln beheizt wurden. Kinder, die da schlimmste Brandverletzungen erlitten haben. Also da ist der deutsche Staat seiner Schutzverpflichtung vor allem gegenüber Minderjährigen überhaupt nicht nachgekommen. Das gab dann halt immer mal so Rückholaktionen, die aber sich wirklich auf einzelne Individuen beschränkt haben, weil man halt eben dann gesagt hat, hier das... Also es geht nicht so, ne? Das ist, in dem einen Fall war es ein Kleinkind, das so einen Wasserkopf hatte und das dringend Behandlung brauchte. Und also da hat dann das Auswärtige Amt da auch irgendwann die Rückholung organisiert. Entgegen der ansonsten tätigen Ausrede oder im getätigten Ausrede, dass man ja keine diplomatischen Beziehungen hätte. Also da sind dann halt Beamte des Auswärtigen Amtes haben dann da die Grenze übertreten. Nach Nordostsyrien und haben dann diese einzelnen Frauen und Kinder rausgeholt und in den Folgejahren dann irgendwann auch alle deutschen Frauen samt ihrer Kinder, die es wollten. Es gab einige, die es auch abgelehnt haben, zurückgeholt zu werden. Wobei ich mir selbst da die Frage stelle, inwiefern eigentlich da die Schutzverantwortung dann, ja, oder also ob man sozusagen als deutscher Staat sagt, man lässt dann halt ein dreijähriges Kind da in so einem Zeltlager mitten in der Wüste unter lauter IS-Anhängern aufwachsen oder da der Mutter das Sorgerecht, nur weil die Mutter sagt, nö, sie möchte jetzt hier in dem Zeltlager bleiben, weil sie will nicht zurück zu den Ungläubigen. Also hat man, finde ich, eigentlich eine Schutzverantwortung gegenüber dem dreijährigen Kind, aber...
Durchaus, ja. Da gebe ich dir recht. Also aber genau, das ist natürlich wie die... Also Kinder ist ja eh klar. Kinder können nichts dafür, für die Ideologie ihrer Eltern. Frauen.
Die werden da eben bestraft und die wurden da seit, genau. Wie gesagt, es gibt welche, die sind da seit 2019, leben da wirklich unter katastrophalen Bedingungen, werden ihren Eltern und halt von allen diesen Frauen dann natürlich auch indoktriniert weiter. Ne?
Also genau, das finde ich auch meine Frage. Was ist denn genau? Also natürlich wie Frauen, auch die jetzt vielleicht nicht aktiv an Kämpfen, an Kriegsverbrechen beteiligt waren, die aber trotzdem auch als Ehefrauen von IS-Kämpfern sich trotzdem schwerster Verbrechen schuldig gemacht haben, wie Sklaverei und sexueller Missbrauch. Und ja, also dass diese Berichte kennt man ja von Versklaven-Jesidinnen beispielsweise, die als Sklavin gehalten wurden und wo die Frauen sich ebenfalls sehr, sehr mitschuldig gemacht haben. Also da hält sich man mittlerweile ein bisschen in Grenzen. Aber die Frage ist natürlich,
was... mit den Frauen haben, aber es geht natürlich um rechtsstaatliche Verfahren und es geht eben auch vor allem darum, dass man diese Kinder dann zurückführt. Ne? Das ist halt so...
Also wie gesagt, Kinder, klar. Also da würde ich auch sagen, da muss dann der Staat tatsächlich dem Sorgerecht nachkommen, weil ob das jetzt so viel besser ist, wenn ein Kind unter eben genau diesen Leuten aufwächst, das wage ich mal zu bezweifeln und auch noch in den katastrophalen Bedingungen. Aber was ist denn mit den ehemaligen IS-Kämpfern, die im Gefängnis jetzt sitzen? Also die Idee von Al-Sharaa, Al-Julani ist ja, diese Gefängnisse natürlich auch unter syrische Zentralverwaltung zu stellen. Er hat sich ja gegen den IS auch gewandt dann auch in seiner Zeit als Milizenführer in Idlib und dürfte jetzt allgemein, glaube ich, kein Freund des IS sein. Aber die Gefahr ist natürlich trotzdem da, dass sich ehemalige IS-Kämpfer, die vielleicht nicht zur Führungsetage gehören, die jetzt sowieso unter, weiß ich nicht, Drohnenüberwachung der Amerikaner stehen, dass die aber trotzdem sich wieder eingliedern in die regulären syrischen Armeeeinheiten und da vielleicht auch wieder eigene Milizen bilden.
Nee, also da ist tatsächlich, also wie gesagt, keiner weiß nie, was die Zukunft bringt, aber die Auseinandersetzung zwischen damals der Al-Nusra-Front unter Julani und dem IS, die wurde mit einer solchen Brutalität und mit einer solchen Härte geführt, dass es kaum vorstellbar ist. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube tatsächlich, wenn überhaupt eher, dass einige dieser, vor allem der syrischen IS-Gefangenen, die es dort gibt in den Gefängnissen, die sind nicht so glücklich darüber, wenn sie dann auf einmal Truppen von HTS sehen. Also da gab es da gab es einen solchen Hass und eine solche wirklich brutal ausgeführte, durchgeführte Massaker auf beiden Seiten. Mhm. Was, wie gesagt, vor allem von Seiten des IS ausging, von Seiten der IS-Einheiten, weil die dann die HTS-Leute oder Nusra-Leute damals noch als vom Glauben abgefallen, als Abtrünnige betrachtet haben mit der entsprechenden Behandlung. Mhm. Was wiederum dazu geführt hat, dass bei diesen Abwehrkämpfen dann, die der Nusra-Front dann da auch geführt hat, die sie verloren haben in Deresur und so weiter, dass sie dann aber einen sehr, sagen wir mal, geschärften Sinne dafür hatten, wenn untergeschlüpfte IS-Anhänger nach Idlib kamen. Die haben dann halt immer wieder mal Zellen hochgehen lassen und sind da sehr rigoros gegen vorgegangen. Also ich glaube nicht, dass der syrische Zentralstaat, die versuchen, das ist natürlich jetzt nicht mehr zu vergleichen mit diesen Milizenkämpfen damals noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie die jetzt auch da anders behandeln. Aber für die höherrangigen syrischen IS-Leute, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die sich eher, dass die unter SDF-Herrschaft, dass es denen da besser ging, als das denen ergehen wird, wenn sie jetzt da irgendwelchen HTS-Leuten in die Hände fallen, die noch von 2013 kennen. Das wird, glaube ich, dann nicht so, ja, wird, glaube ich, nicht so lustig für die. Was die ausländischen IS-Kämpfer angeht, nehme stark an, dass Damaskus die abschieben will. Es fällt halt ein Grund weg, den die SDF, man hat immer so dieses, es wurde von der SDF und von der kurdischen Autonomieverwaltung immer darauf hingewiesen, und ich habe es ja eben auch angesprochen, dass die Herkunftsländer sich weigerten, ihre Leute zurückzunehmen. Und das stimmte auch. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, der dem entgegenstand. Die kurdische Autonomieverwaltung /SDF hatte auch ein Interesse daran, dass diese Dschihadisten dort bleiben in ihrem Gewahrsam, weil das immer eine Möglichkeit war, sich selber sozusagen ihre eigene Existenz zu legitimieren, der SDF, nämlich als Gefängniswärter für diese Leute, weil man gleichzeitig Unterstützung bekommen hat aus dem Westen, weil das ja sozusagen der Grund dafür war, was eben auch Tom Barak, der US-Sondergesandte, gesagt hat, na, ihr wart der Grund, ihr wurde gegründet mit, oder von uns aus der Taufe gehoben, unterstützt, ausgerüstet und so weiter, um eben den IS zu bekämpfen. Und für die kurdische Autonomieverwaltung, für die SDF war immer klar, wenn das wegfällt, der Grund, dann fällt auch die Unterstützung weg. So haben wir immer noch einen Grund, sozusagen mit dem Westen im Gespräch zu bleiben. Insofern hatten die auch ein Interesse daran, die Rückführungen vor allem westlicher IS-Leute zu verzögern beziehungsweise auch komplett zu verhindern. Das ist einer der Gründe, warum kaum westliche IS-Kämpfer zurückgeführt wurden. Also Frauen und Kinder wurden zurückgeführt. Mhm. In Deutschland weiß ich zumindest das noch, von den Männern wurde keiner zurückgeführt aus Syrien bislang. Mhm. Da sind auch einige in den Gefängnissen mittlerweile verstorben. Ich habe auch in diesen Gefängnissen damals ein paar Mal Leute besucht, mit denen gesprochen. Bei ihm hat man halt auch schon gesehen, war ein Hamburger Dschihadist, der sah auch schon in sehr schlechter Verfassung aus. Also das war zwar noch vor Corona, aber er hat schon gemerkt, die ganze Zeit da rumgehustet mit Keuchhusten, ich weiß nicht, was sie da alles hatten, zusammengefercht in provisorischen Gefängnissen. Es war klar, dass die da halt auch viele Leute das nicht überleben werden. Der ist auch gestorben dann ein paar Monate später. Und insofern glaube ich, dass die SDF, also diese Berichte, die jetzt da veröffentlichen, na, jetzt sind die Dschihadisten, kommen jetzt alle frei und so weiter. Es war immer absehbar, dass das halt kein Dauerzustand ist, dass das sozusagen alles immer nur ein Provisorium ist. Dann wurde halt von SDF-Seite immer gesagt, naja, wir müssen ein Tribunal haben. Soll ein UN-Sondertribunal eingerichtet werden in Nordostsyrien für diese IS-Leute, weil die ja hier Verbrechen begangen haben. Und das ist natürlich auch, das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad sozusagen. Und wahrscheinlich wäre es vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, die Leute da zu beurteilen, wo sie ihre Verbrechen begangen haben. Also ich kann ihm auch schon was abgewinnen. Aber zum einen war natürlich die Motivation der SDF, der kurdischen Autonomieverwaltung, dass man halt selber nochmal mehr politische Legitimität daraus zieht, wenn da auf einmal ein UN-Sondertribunal dann da getagt hätte. Das andere, was sie da, glaube ich, nicht ganz bedacht hätten, ist natürlich, wenn es da ein Sondertribunal gegeben hätte. Also es hätte ja zum einen, wäre das schwierig gewesen mit der Legitimität, weil natürlich die völkerrechtlich jetzt nicht als Staat anerkannt sind da in Nordostsyrien. Und zum anderen, so ein Sondertribunal ja nicht sich darauf beschränkt, auf die Taten, die eine einzelne Gruppe da begangen hat oder welche, ne, sondern dann würden alle Verbrechen, die in dem bestimmten Gebiet verübt wurden, die würden dann verfolgt werden. Und dazu würden dann eben auch natürlich in einem ganz anderen Maßstab und einem ganz anderen Umfang und so weiter, aber auch eben die Verbrechen und Verstöße der STF dort. Also angefangen eben mit der Rekrutierung von Kindersoldaten, die müssen dann eben auch oder hätten dann auch von so einem Tribunal verfolgt werden müssen. Mhm. Insofern war das auch alles nicht durchdacht. Wir können ja gerne mal nochmal eine eigene Folge machen, weil ich da tatsächlich sehr, sehr viel zu diesen deutschen IS-Dschihadisten gemacht habe, über die Jahre da mit vielen gesprochen habe und auch über dieses Camp Al-Hol, das ich da auch immer wieder besucht habe. Was jetzt sozusagen im Fokus steht, wo es angeblich so große Ausbrüche geben soll, was die SDF erklärt, aber beziehungsweise nicht Ausbrüche geben soll, sondern sie haben ja klar gemacht, dass sie sich sozusagen dann zurückgezogen haben, dass sie ihre Einheiten zurückgezogen haben und dass sie sozusagen das jetzt nicht mehr bewachen können. Allerdings ohne da vorher jemandem Bescheid zu geben. Und jetzt sind mittlerweile wohl Truppen der Zentralregierung, die das dann übernommen haben. Ja, das ist so ein bisschen so ein Fuck-You-Move. Hm. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt tatsächlich dann Tausende da wegkommen. Das Problem ist halt so, in Al-Hol, die Schwierigkeit war nie, da tatsächlich auszubrechen. Das ist halt, das liegt halt in der Wüste. Da ist halt irgendwie so ein Maschendrahtzaun drumherum. Also da kannst du schon ausbrechen. Das haben auch einige gemacht. Hm. Aber da kommst du halt nicht weit, wenn du keine
Hilfe. So ein bisschen wie so Gulag in Sibirien oder so. Du kannst halt auch ausbrechen, aber erfrierst du halt so, weil da ist halt keinerlei Zivilisation.
Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber versuch das mal. Also gerade wenn du als Frau mit Kindern, dann ist es schon schwierig, da irgendwie mal einfach mal 60 Kilometer da so durch die Geröllwüste zu stapfen, ohne Unterstützung. So, ne? Und zumal dann eben bei vielen von den Ausländern noch dazu kommt, dass die kaum Arabisch sprechen. Also dass da so eine deutsche Dschihadistin, dass sie sich da halt einfach mal so durchschlägt, das ohne Hilfe, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe, wie gesagt, mit einigen gesprochen, die es versucht haben, wo die es auch geschafft haben, da auszubrechen. Und die wurden dann halt alle nach 24 Stunden wieder eingesammelt. Und dann halt entweder in andere Camps dann verbracht, die ein bisschen besser gesichert sind. Camp Roche im Norden zum Beispiel. Und andere, die es geschafft haben, auszubrechen, also ein paar Deutsche, die da erfolgreich sich haben rausschmuggeln lassen, die haben es halt eben alle mit Unterstützung irgendwelcher örtlicher Schmuggler gemacht. Also das, wie gesagt, dieses Camp Roche, das muss man sich ja wirklich wie eine Kleinstadt vorstellen, mit teilweise 50.000, 60.000 Leuten, die da waren. Wobei eben nicht alles IS-Leute waren. Da waren auch viele Bürgerkriegsflüchtlinge noch damals aus dem Irak noch drunter, dieses Lager bewohnt haben, aber da gab es natürlich einen enormen Warenzubringung. Also die ganze Zeit, da sind da irgendwelche LKWs reingerollt und haben da, weil klar, 50.000, 60.000 Leute da in so einer großen Zeltstadt, die müssen ja irgendwie versorgt werden. Hm. Und da haben sich natürlich Schmuggelmöglichkeiten ergeben und da sind immer mal wieder welche erfolgreich rausgeschmuggelt worden. Aber das ist, wie gesagt, so ein, was da jetzt behauptet wird, dass da Tausende auf der Flucht seien und Tausende entkommen seien, das halte ich eben aufgrund der geografischen Umstände dafür relativ schwierig. Hm. Die beiden anderen, also die großen Gefängnisse für die Männer, das ist in Skweran da in Hasaka und das andere in Raqqa, die sind halt dann, also Raqqa zumindest dann unter Kontrolle der Zentralverwaltung. Und da in Hasaka, da muss man schauen, ob das dann sozusagen auch unter die Kontrolle der Zentralverwaltung gestellt wird, Zentralregierung gestellt wird. Die syrische Regierung oder beziehungsweise die syrische Armee hat jetzt, das Verteidigungsministerium hat erklärt, dass sie nicht in die kurdischen oder in die hauptkurdischen Siedlungsorte eindringen werden. Also sprich nach Kobane und Kamischlo. Ich weiß nicht, ob sie den Hasaka damit auch komplett ausgeschlossen haben, das weiß ich nicht genau. Oder ob das dann sozusagen da auch übergeben werden soll. Aber sie wollen, also die Verhandlungen laufen zumindest, dass sie mindestens dieses Gefängnis auch übernehmen werden. Aber ob es dazu schon gekommen ist, das weiß ich nicht. Was wir noch kurz noch erwähnen müssten, ist, dass die Zentralregierung, also Al-Shara hat das vor 3 Tagen oder so verkündet, auch nochmal so ein Präsidialdekret erlassen hat, wo den Kurden nochmal weitergehende Rechte eingeräumt wurden. Das war, glaube ich, schon länger in der Mache und war eigentlich Teil eines sozusagen des Abkommens, also man hat ja seit einem Jahr, haben die ja verhandelt, Damaskus und Muslim Abdi. Und das war, glaube ich, so gedacht, dass für Muslim Abdi, um dem sozusagen auch einen Anreiz zu geben, dass er sich dann hinstellen konnte vor seiner Klientel und sagen konnte, guck mal, was ich rausgehandelt habe aus Damaskus. Mhm. Und weil er sich eben dazu nicht bereit erklärt hat, haben die das jetzt einseitig sozusagen dann verkündet aus Damaskus. Also das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die den 150.000 Kurden, die in Kamischlo, die sind staatenlos. Also die haben halt vom syrischen Assad-Regime haben die nie die Staatsbürgerschaft bekommen. Also die haben weder türkische noch syrische Staatsangehörigkeit und denen wurde jetzt gesagt, dass die eingebürgert werden, dass sie halt mit vollen Rechten Staatsbürger werden. Ne? Und dann erklärt in diesem Präsidialdekret, wie gesagt, vor 3 Tagen, dass Kurdisch eben auch als National Language gilt, dass Nowruz, also das kurdische Neujahrsfest, dass es jetzt ein nationaler Feiertag wird in Syrien und so, ne, und dass jede Diskriminierung ausgeschlossen wird. Also, und die kurdischen Parteien außerhalb der PKK, PYD, haben das auch alles begrüßt. Ne? Also die haben da, ja, hat tatsächlich jetzt so die Rechte da als Staatsbürger eingeräumt bekommen. Mhm. Die Frage ist, wie das dann da weitergeht. Also ob das dann, ob so dieses Modell des, wie in irakisch-Kurdistan, wo es sozusagen eine gewisse Autonomie gibt, das wäre, glaube ich, etwas, was die Situation deutlich befrieden würde, wenn die dann halt in Kamischlo und dann halt eben in Kobane da halt irgendwie ihre Autonomieregion hätten, aber das ist eben das Problem, dass das halt geografisch nicht zusammenhängt, weil eben die wenigen mehrheitlich kurdischen Gebiete in Syrien anders als im Nordirak eben nicht zusammenhängen, sondern es sind halt einzelne Orte an der türkischen Grenze. Aber das wäre, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass es da sozusagen nochmal eine gewisse Autonomie gibt von Damaskus. Das würde dann, glaube ich, auch die Situation deutlich befriedigen.
Ja, ich habe gleich noch zwei Fragen zum Leben in Syrien seit dem Ende des Assad-Regimes. So, und zwar einerseits, weil wir gerade jetzt ja Weihnachten hatten, ist ja noch nicht so lange her, und da würde mich nochmal die Situation, weil wir jetzt viel über Minderheiten gesprochen haben, auch über, am Anfang kurz hast du berichtet über die Synagoge in Syrien, in Damaskus war die, ne?
In Damaskus, genau.
Genau. Ja, genau, und wie die Situation der Christen ist in Syrien, gerade jetzt so in der Weihnachtszeit, da habe ich nämlich auch nicht viel gelesen, beziehungsweise ich habe auch nicht, mich nicht viel darüber informiert, aber genau, 2024 war es auf jeden Fall so, dass es wohl einen großen Weihnachtsbaum auch gab in Damaskus.
Ja, also überall in den christlichen Orten. Das war diesmal natürlich noch ein bisschen größer alles. Damals war es ja noch unmittelbar nach dem Sturz des Assad-Regimes. Da waren da noch ein bisschen, waren die Leute, glaube ich, noch mit anderen Sachen auch eher beschäftigt. Diesmal war das halt, also Weihnachten war ich nicht dort, aber man hat natürlich die Vorbereitung schon gesehen. Das wird ja alles schon ein bisschen vorher geschmückt. Ne? Also in den auch im christlichen Viertel in Damaskus, da war schon alles voll mit Weihnachtsbäumen und so weiter und Merry Christmas Grußkarten und so weiter. Das ja, wurde dementsprechend dann auch schon groß zelebriert. Und was man dann so die Feierlichkeiten, die es dann gab, waren auch dementsprechend groß und auch gut beschützt. Es gab einen Versuch einer IS-Zelle, da eine Weihnachtsfeier anzugreifen. Mhm. Da hat ein Selbstmordattentäter, wollte da in die Kirche eindringen, und da hat dann halt einen der Sicherheitsmänner der Zentralregierung hat das dann halt auch gestoppt, hat aber mit dem Leben dafür bezahlt. Also der stand halt sozusagen Wache vor der Kirche, und der Suicide-Bomber wollte rein, und hat den angehalten, hat sozusagen da den abgetastet, hat gemerkt, dass der einen Sprengstoffgürtel hatte. Und der wollte an ihm vorbeirennen, und der hat ihn dann halt getackelt, hat ihn festgehalten, der hat sich in die Luft gesprengt, und der hat dann auch mit seinem Leben dafür bezahlt, aber hat halt eben diesen Anschlag gestoppt.
Ja.
Genau, und ansonsten gab es aber keine, war mir jetzt nicht erinnerlich, dass da irgendwelche Vorkommnisse war. Also in diesem Jahr war es ja groß gefeiert überall, und gab auch keine Anschläge, die ansonsten die irgendwie geglückt wären oder dergleichen.
Ich freue mich natürlich, wenn ich das höre, dass so die Zentralregierung und auch die militärischen oder die polizeilichen Einheiten der Zentralregierung, dass es so, dass sie im Prinzip, ja, also dass sie genau das auch tun, was man dann vielleicht auch von ihnen erwartet, nämlich Schutz der Minderheiten und so weiter, und im Zweifelsfall halt auch, ja, im schlimmsten Fall auch das eigene Leben geben. Nur ich kann mir das einfach noch nicht so richtig vorstellen, weil, wie gesagt, die HTS, sie gelten als gemäßigte Islamisten. Sie haben auch sehr, sehr heftig gekämpft gegen den IS und so weiter. Das ist nicht der IS, das ist mir schon klar. Aber irgendwie, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass das einfach so relativ glatt läuft. Also, dass sich da auch da nicht Leute drunter sind, die eigentlich Christen hassen. Also, die, ich meine, Islamisten sind halt Islamisten. So, also,
das war es halt tatsächlich auch nicht so, dass die waren da nie so das Hassobjekt, muss man sagen. Also auch während der Hochphase schon. Ne? Also es gab so eine Zeit in Idlib, wo die halt wo die da ein bisschen mehr den Daumen drauf hatten, aber das hat sich schon ab 2020, glaube ich, hat sich das in Idlib schon damals gekehrt. Da haben die halt damals, also schon HTS oder Salvation Government damals in Idlib, was sozusagen der zivile Arm war von HTS, haben damals schon ab 2020 die Kirchen renoviert und so weiter. Also da war halt klar, okay, das ist, da gab es schon dazu die Strategie eines Outreach zu den Christen. Und das hat ja auch dazu beigetragen, dass das Assad-Regime dann halt auch, also es war einer der Faktoren, dass sie halt auch sehr schnell zusammengebrochen sind. Also ab in den Jahren so ab 2019, 2020 hat HTS dann unter Jolani, haben die schon damals sich mit christlichen Würdenträgern getroffen in Idlib, haben die sozusagen überzeugt dann davon, von ihrer Version von Good Governance. Und es gab bezeichnenderweise auch während dieser Offensive damals 2024, die dann zum Sturz des Assad-Regimes geführt hat, sind auch reihenweise dann die christlichen Dörfer, von denen Assad dachte, er kann sich halt auf deren Milizen stützen, die sind reihenweise übergelaufen. Also da gab es auch keine Kämpfe, ne, sondern die haben halt sofort, da hat man vorher sofort Deals gemacht. Hm. Insofern ist das jetzt nicht so überraschend, wenn man das als, also das ist, das passt auch in durchaus, das ist durchaus kompatibel mit dieser islamistischen Ideologie, ne? Also die sehen nicht die Christen da irgendwie als ihre Hauptfeinde oder dergleichen. Ne? Also das war auch für HTS nie, dass die da halt irgendwie, dass die Christen da jetzt so der Hauptfeind waren. Wenn überhaupt, war das halt eher, dass man da mit den Alawiten, weil eben aus deren Bevölkerung sich die Herrschaftselite rekrutiert hat. Mhm. Oder eben dann die schiitischen Milizen, die aus dem Iran kamen, also das war noch eher so, dass da hatte ich halt eher ein Auge drauf. Aber ich habe dann halt auch schiitische Moscheen in Damaskus besucht. Und das war auch, da standen auch Sicherheitskräfte davor, aber da sind auch die Schiiten sind auch ein- und ausgegangen, haben da gebetet und so weiter. Also die werden auch bewacht, weil das sind halt tatsächlich nochmal, glaube ich, sogar nochmal mehr als die Christen, sind die schiitischen Moscheen Anschlagsziele für IS. Und das weiß die Zentralregierung auch, ne? Die wollen halt Stabilität, die wollen nicht irgendwelche Anschläge, die wollen nicht, dass die Minderheiten getötet werden, die wollen nicht, dass es dann da halt irgendwie, die wollen halt Ruhe und Stabilität und die wollen dieses Land wieder aufbauen, ne? Und die wissen das halt sozusagen dann, und das wird auch immer wieder betont, egal mit wem du da redest, da auch im Innenministerium da, ja, hier religiöse Vielfalt und so weiter, ne? Und Syrien ist das Land aller Syrer und bla bla bla. So, das ist halt das für die, also das meinen die schon ernst, ne? Das ist so, das, ja, das hat für die schon das hat für die schon oberste Priorität, dass da jeder irgendwie beten kann, was er will und so, sondern die wollen halt das Land wieder aufbauen. Ne? Das ist nicht, das andere hat für die halt momentan keine Priorität und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sich halt irgendwann wieder umkehren wird, weil das ist auch schon alles durchmischt. Ne? Also das kriegst du auch nicht irgendwie einfach so getrennt. Ne? Das sind die, du hast zwar irgendwie mal hier das christliche Viertel und so weiter, aber de facto hast du dann trotzdem da die Kirchen, die im Moschee stehen und so weiter. Es geht ja schon ineinander über und also,
gut, wie gesagt,
bei der Handvoll Juden ist es halt so, der, mit dem ich da gesprochen habe, der hat dann da auch irgendwie seinen kleinen Hanukkah-Leuchter irgendwie schon im Fenster gehabt, ne, in seiner Wohnung. Der weiß auch jeder, dass der da so, also die Leute werden schon in Ruhe gelassen, was das angeht, ne. Also diese religiöse Komponente, da hat niemand Bock drauf, dass das irgendwie dass es zu einem größeren Konflikt führt. Also mit Ausnahme des, das sind die einzigen, die halt dann versuchen momentan so mit diesen Zellen, die sie haben, die versuchen da halt irgendwie diese Minderheiten anzugreifen, weil sie wissen, das ist natürlich der einzige oder der einzige relevante Hebel, den sie haben. Wenn die Minderheiten angegriffen werden, wenn die halt gebombt werden, dann organisieren die sich selber, weil dann halt sagen, wenn die Minderheiten sagen, hier der Zentralstaat schützt uns nicht, dann fangen die an, ihre eigenen Milizen aufzustellen. Mhm. Und so könnte man halt diesen syrischen Zentralstaat destabilisieren. Und das ist so die Strategie, die IS da auch versucht, aber momentan mit keinem Erfolg. Wobei ich, wie gesagt, also ja, also es ist so in manchen Gegenden da in Aleppo, ich hatte halt auch erst, also als in Aleppo da war gerade so ein Straßenfest, großer Bazar und dann wirklich tausende Leute auf den Straßen und gute Stimmung, ne? Und da hast du halt auch alles gemischt, ne? Also da laufen halt auch voll verschleierte neben Leuten da neben Frauen im Minirock und so, ne? Und gleichzeitig waren da sehr wenig Sicherheitskräfte zu sehen. Und dann habe ich ihn auch irgendwann gefragt, so, naja, wir sind nicht so gut gesichert hier, oder? Also so als IS-Selbstmordattentäter hätte ich das hier so als vorrangiges Ziel. Und der meint, ja, schon, aber die wissen schon, dass die halt hauptsächlich sich dann auf religiöse Orte fokussieren, nicht so auf die Straßenfeste. Mhm. Also ich glaube, die wissen schon, Die kennen natürlich auch die IS-Strategien, ne? Das hat also ein bisschen auch den Vorteil von Jolanis Biografie, dass der schon auch durchaus weiß, wie die operieren. Und dass die halt natürlich auch wissen, welche Orte sie dann dementsprechend schützen müssen.
Okay, dann noch meine letzte Frage, gerade jetzt, weil du ja da warst. Ich hatte auch ein Bit von dir gesehen auf deinem Ex-Account so oder irgendeinem Artikel, glaube ich, den du veröffentlicht hast. Ich verlinke das natürlich alles, wo auch ein Bild, ein aktuelles Bild oder relativ aktuelles Bild, ja, aus dem Dezember jedenfalls, letzter Monat, aus Syrien war. Und es gab ja auch vor nicht so langer Zeit diese Aussagen von unserem Herrn Außenminister Wadefuhl, der gesagt hat, nee, das kann man niemandem zumuten, dorthin zu reisen oder wieder zurückzukehren, weil das sieht noch schlimmer aus als Deutschland 1945. Ja, also wie sieht es denn wirklich aus in Syrien?
Ja, also mit diesem schlimmer als 45, ich finde das immer, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin 1945 irgendwie, da hätte man wahrscheinlich durch bestimmte Stadtteile gehen können und auch sagen können, hier steht noch was, hier geht's noch, ne? Und genauso gibt es in Syrien gibt's Stadtteile, die vom Krieg überhaupt nicht betroffen sind waren und die dementsprechend komplett heil aussehen. Aber es gibt natürlich eben auch welche, die in Dara zum Beispiel, da in Duma, in Aleppo eben auch, all die Stadtteile, wo die sozusagen von der Opposition gehalten wurden, denen sieht man es auch an. Also da steht halt häufig kein Stein mehr auf dem anderen. Und noch schlimmer ist eigentlich, das Aufbauen ist die eine Sache, ne? Dass man sozusagen dann wieder den Schutt beiseite räumt und da schon was Neues hinstellt. Das wäre schon zu bewerkstelligen. Aber viel schlimmer ist, dass da sehr viele Blindgänger rumliegen, nicht explodierte Munition, sehr viel Minen. Man hat halt im Prinzip fast kaum einen Tag, der da vergeht, wo nicht irgendwie eine Nachricht kommt, da aus Syrien, da ist irgendein Kind da auf irgendeine Mine getreten. So, ne? Da liegt halt so viel unexplodierter Kram rum, dass es sehr schwierig ist, da erstmal auch aufzubauen. Also man kann ja nicht einfach mit dem Bagger reingehen und da mal halt alles zur Seite räumen, den Schutt und baut dann erstmal was Neues hin. Sondern man braucht natürlich spezialisierte Teams. Und auch in der Ukraine, gut, ich meine, die sind natürlich noch im Kriegszustand, aber wo sozusagen eine viel größere Unterstützung da ist für Sprengmittelbeseitigung, auch da haben die noch enorm zu kämpfen. Also da haben die Gebiete, die eigentlich schon im Zuge der Gegenoffensiven 2022 befreit wurden, die immer noch nicht bewohnbar sind, einfach aufgrund der Masse an Kram, der da noch rumliegt. Und das ist in Syrien, glaube ich, wenn man diesen Vergleich mit 45 ziehen will, wie gesagt, ich finde es schwierig, weil es halt verschiedene Zeiten sind und so weiter. Aber es ging halt über 14 Jahre. Ne? Da sammelt sich halt einiges an. Und dazu kommt eben, dass ein Großteil auch der Munition, die da verschossen wurde, sind halt Sachen, die nicht unbedingt von allerhöchster Qualität sind. Also ich vermute, dass die Blindgängerquote da und den ganzen Sprengmitteln, die da abgefeuert wurden, viele Sachen, die da irgendwie vom Balkan dann später kamen, Mörsergranaten und so weiter, dass die halt auch nicht allzu gut waren, dass sie eine sehr hohe Blindgängerquote haben. Und insofern, ich glaube, es ist schwierig da mit diesen Aussagen, das mit 45 zu vergleichen, aber jetzt ist das halt hier vorbei und jetzt kommt man da schnell alle zurück. Ich halte das halt auch nicht für realistisch. Also halt einfach, weil, also das Land hat jetzt schon wenig Kapazitäten, um überhaupt erstmal so seine die Bevölkerung zu versorgen, die jetzt noch da ist. Ne? Und man hat ja das, also in Damaskus, da sind wirklich auch eine große Armut auf den Straßen. Ne? Also man hat ja wirklich viele, viele auch Kinder gesehen, die auch in Armut sind. Die haben halt jetzt so die ersten Auffangstationen für so Straßenkinder da eingerichtet. Aber das Land ist halt wirklich bettelarm. Also die natürlich nach 14 Jahren Krieg, nach den entsprechenden Sanktionen, diese Sanktionen, die jetzt erst aufgehoben werden, aber da muss natürlich erstmal wieder, müssen erstmal wieder Devisen ins Land kommen, muss erstmal wieder alles aufgebaut werden, bevor man da, glaube ich, über eine großflächige Rückkehr reden kann. Insofern, das ist, Und dann ist natürlich auch so dieser, ja, ich bin nicht so sicher, ob das halt so strategisch klug ist, mit diesem, da die ganze Zeit dann da immer nur über so dazu reden, jetzt müssen wir so möglichst schnell dahin abschieben und so weiter, ne? Weil der Fakt ist, glaube ich, trotzdem, dass ganz viele derjenigen, die hier sind, die werden nicht zurückgehen. Also zumal Leute, die Jobs gefunden haben, die werden nicht hier zurückgehen oder die halt hier ihre Kinder zur Schule schicken, die werden nicht zurückgehen. Aber wenn man halt so diesen Diskurs die ganze Zeit führt, also ich will jetzt keine Politikberatung machen, aber ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwie cleverer machen könnte, wenn man halt hier ohnehin eine große Diaspora hat, die halt die man halt ausstatten könnte mit irgendwie mit so einem speziellen Visa, dass die mal hingucken können, ob ihr Haus noch steht und sich dann entscheiden können, ob sie zurückkehren wollen oder nicht.
Ja, ich glaube, die Idee gab es doch, glaube ich, ne? Also ich glaube, war das nicht sogar noch von Faeser noch, als die noch im Amt war, glaube ich?
Gab es schon länger die Idee, in Türkei hat es auch umgesetzt, aber hier ist man halt natürlich immer noch nicht, da ist es immer noch nicht so richtig großflächig angekommen. Und dann ist ja eben auch so die Frage, naja, wenn man so ein paar Jahre weiterdenkt, dass man halt so eine syrische Diaspora ja ohnehin hat in Deutschland und die dann da halt auch gute Connections hat dahin, man könnte sich da halt ja auch als Bundesregierung da halt das auch irgendwie ein bisschen mal zunutze machen, statt die einfach nur irgendwie als abzuschiebende Ballastmasse zu betrachten, sondern halt irgendwie zu schauen, was kann man da halt eigentlich, an sich spielt Deutschland ja immer im Nahen Osten ja keine Rolle, ne?
Zum Glück. Zum Glück.
Ja, aber sie führen sie ja trotzdem so auf, als würden sie eine spielen, führen massiv Geld hin und dann haben sie eben dann trotzdem nichts zu sagen. Und wenn man dann schon zumindest trotzdem schon so eine große Diaspora hat, also wenn man ja sagt, irgendwie fast 1 Million Syrer in so einem Land, dann da vielleicht von, ich weiß nicht was, 20 Millionen, das ist ja schon relevant. Dann könnte ja vielleicht doch dann eher so an die tatsächlich ganz guten Erfahrungen der Syrer anknüpfen, die Masse der Syrer dann in Deutschland mit dieser Aufnahme gemacht haben.
Mhm.
Und da sozusagen, ja, ein bisschen, wie freundschaftliche Bande sozusagen dann da knüpfen, darüber dann eben, ja, also einfach über den Einfluss, den man da auch hat, ne, mit einer Diaspora von 1 Million, da kann man halt, da könnte man theoretisch, könnte man diesen Einfluss, den da zum Beispiel Katar oder Saudi-Arabien haben in Syrien, den könnte man natürlich ganz anders nutzen. Anstatt sich dann halt irgendwie darüber zu streiten, ob es da jetzt weniger oder doch schlimmer ist als 45.
Ja, also.
Aber wie gesagt, das ist was, wir machen ja keine Politikberatung.
Nö, genau. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Ich fand das auch wie immer sehr interessant. Ich bleibe trotzdem skeptisch, aber ich freue mich, wie gesagt. Also ich freue mich erstmal über die Idee.
Fahr mal selber mal hin, guck's dir mal an und dann.
Ach, ja, genau. Also, dann möchte ich noch ein bisschen warten, glaube ich. Also wir müssen schon. Obwohl, wie gesagt, also du sagst es ja selber auch, und die Realität im Nahen Osten ist ja auch komplexer, als man sich das immer so vorstellt. Also diese Projektion, die gerade vom Westen, von Westlern, Westeuropäern oder so, da auf den Nahen Osten, auch auf Israel und auf viele andere Länder auch, das ist ja ein guter Freund von mir, der Kohl Zitat, das war jetzt gerade in Saudi-Arabien so. Und da werden wir jetzt auch auf Patreon eine Folge dazu machen, wo er darüber berichtet, wie es halt ist in Saudi-Arabien, weil ich kenne niemanden, der sonst schon mal in Saudi-Arabien war. Du warst vielleicht schon mal da.
Ja, aber da gibt es mittlerweile auch, als ich da war, gab es noch Alkohol nur in Hotels und mittlerweile ist es in ist das selbst das nochmal gelockert? Also kannst du
auch
wenn du Glück hast als Wester, kannst du auch da jetzt mittlerweile ein Bier bekommen.
Ja, ich meine allein auch die Projektion von links wie von rechts auf Israel. Ich meine, das ist jetzt halt kein Land, wo halt prinzipiell irgendwo, also wo halt kein Bürgerkrieg tobte und also nicht wie Syrien jetzt die letzten 14 Jahre, sondern es ist halt stabile Demokratie und auch da ist es halt so. Also die Projektion, die auch irgendwelche AfDler auf Israel haben, hat halt nichts mit der Realität in Israel zu tun. Also ich weiß nicht, ob das ein Björn Höcke möchte, dass man in Tel Aviv Jaffa am Strand liegt und nämlich die Bikini tragende Muslimen schwimmen und auf der anderen Seite halt die natürlich nicht verschleierten jungen Israelis und dann ruft halt der Muezzin 13 Uhr eine Viertelstunde lang so auf dem Minarett. So, abends geht man ins arabische Restaurant. Also ich meine, das ist halt die Realität. So, und Israel ist ein Abbild davon und Syrien, ja, anscheinend ist ja, logischerweise auch ein anderes Abbild davon. Und wenn das gelingt
nicht, mit der Zentralregierung. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, aber
ja, ist ja schön.
Wie ich schon eingangs nochmal gesagt habe, man muss es halt trotzdem immer mit der Realität abgleichen, die Reden und so weiter, ohne dass man denen da jetzt, also einen ehemaligen Al-Qaida-Kader sollte man jetzt auch nicht blind alles abnehmen und dem alles vertrauen und
genau.
So weiter. Aber wenn der halt die Ankündigung, die er macht, wenn das in die Realität umgesetzt wird, dann sollte man das schon zur Kenntnis nehmen. So, das ist, ja.
Genau.
Was du sagst, das ist halt viele Projektionen, ne? Dieses, die sind alle Islamisten und auf der anderen Seite sind die guten PKK-Kurden, die sind säkular, da ist alles gut. Da spricht halt tatsächlich wirklich nur irgendwelche Hirngespinste von den Leuten, die halt ganz andere Sachen ausfechten.
Genau. Am schönsten ist die Projektion immer dann, wenn man sich dann mit den säkularen PKK-Kurden solidarisiert, gleichzeitig aber auch mit irgendwelchen Islamisten, die halt gegen Israel kämpfen. Ne? Das finde ich dann immer, das ist der absolute Brainrot. Sowas ist auch nur in Westeuropa möglich. Also das anderswo würde das halt keiner machen. Aber gut, also mit Fahne des Mullah-Regimes auf eine Pali-Demo gehen, 2 Wochen später Jinjian Assadi rufen. Das ist schon wirklich, also, oder mit Leuten, die diese Flagge tragen, auf eine Pali-Demo gehen und dann Jinjian Assadi rufen, weil es irgendwie, aber gut, wir leben ja auch in postmodernen Zeiten, da ist ja alles wirklich, genau, und nichts davon ergibt Sinn. Deswegen unterhalte ich mich gerne mit dir, weil du bringst ein bisschen Licht ins Dunkel. und lüftest den Nebel und Gott, habe ich das pathetisch gesprochen. In dem Sinne, genau, lieben Dank. Vielen Dank, lieber Björn. Ich freue mich immer auf Gespräche mit dir zu den genannten Themen. Und ja, herzlichen Dank. Und ich freue mich auf den nächsten Einblick. Ja. Bis demnächst.